Für die deutsche Autoindustrie war es lange Zeit selbstverständlich, dass der Weg in die Cloud nur über die großen Hyperscaler aus den USA führt. Doch mit den Selbstverständlichkeiten ist es ja bekanntermaßen vorbei. Jetzt geht es den Automotive-Playern hierzulande um digitale Souveränität, um bessere Datenkontrolle und natürlich auch Resilienz. Die Frage ist, wird digitale Souveränität gerade zum neuen Wettbewerbsfaktor der Industrie oder zum teuren Wunsch nach mehr Kontrolle?
Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Moin Pascal.
Moin Yannick.
Ja Pascal, lass uns mal wieder über das Thema digitale Souveränität sprechen. Da haben wir ja Anfang des Jahres schon mal so ein bisschen drüber diskutiert. Ist ja ein Thema, was sich gerade in diesem Jahr oder auch schon im letzten Jahr angedeutet hat, immer wichtiger wird für die Autoindustrie, für eigentlich alle Unternehmen in Europa auch, die in irgendeinem industriellen Kontext unterwegs sind. Wie schaffe ich es mich vielleicht auch unabhängiger, resilienter aufzustellen, gerade mit dem Blick auf Digitalisierung. Da wollen wir heute ein bisschen drüber diskutieren. Doch bevor wir in das Thema so ein bisschen einsteigen mit einer ja relevanten Meldung aus der letzten Woche, wollen wir nochmal auf ein anderes Thema schauen, was auch sehr relevant dieses Jahr geworden ist. Und da hast du so ein kleines News-Roundup für uns mitgebracht.
Ich habe ein kleines News-Roundup mitgebracht. Wir haben uns ja, Yannick, vor auch einigen Folgen, 4, 5 Folgen ja auch schon mal über das Thema Autoindustrie goes Rüstung.
Ja.
Das war so ein bisschen die Headline, unterhalten. Und da gibt es jetzt einige ja neuere Entwicklungen, wo wir uns entschieden haben, das wird jetzt vielleicht, sagen wir mal, an der Diskussion nichts ändern. Aber als News-Roundup, das im Prinzip schon damals auch so die Headline und das, was wir besprochen haben, durchaus in eine Richtung zeigt, der jetzt viele folgen, etwas, was Schule macht sozusagen. Ja, haben wir uns entschieden, mal so ein bisschen kleines News-Roundup zu geben, weil dann doch in den letzten 1-2 Wochen echt viel passiert ist. So, einmal kurz eingeordnet, nachdem wir gesprochen haben, hat ja mit Mercedes-Benz so ein bisschen eigentlich der erste OEM und auch wirklich PKW, nicht einfach Nutzfahrzeughersteller, ja, die sind ja vielleicht auch ohnehin schon auch über viele Jahre näher am Thema Rüstung und haben da natürlich auch Spezialfahrzeuge bereitgestellt. Sicherlich Mercedes-Benz, auch wenn man jetzt mal so in Richtung G-Klasse schielt, natürlich auch geländegängige Fahrzeuge, die sicherlich auch beliebt sind in entsprechenden, auch in solchen Einsatzzwecken. Aber Ola Källenius hat sich eben als ja einer der ersten oder vielleicht der erste Autoboss sehr offen gezeigt. Er sei sehr offen für einen Ausbau des Rüstungsgeschäfts. Er hat gesagt, es muss wirtschaftlich natürlich sinnvoll für Mercedes-Benz sein, aber seine Aussage im Prinzip, und klingt schon fast so ein kleines bisschen patriotisch, ja, wenn wir unseren Teil dazu beitragen können, dass das hier alles funktioniert, was nun mal momentan leider nötig ist, dann sind wir bereit. Ja, und damit, wie gesagt, hat Mercedes so ein bisschen als einer der ersten OEMs angedeutet, da vielleicht eine Rolle spielen zu wollen. Bis zu dem Zeitpunkt haben wir noch sehr stark vor allem über Produktionskapazitäten gesprochen, die vielleicht frei werden und die im Bereich Rüstung übernommen werden könnten. Kommen wir auch gleich noch zu. Wir haben über Personal gesprochen, Stichwort Aumovio, Ingenieure, die zu Hensoldt gehen, oder gibt es ein entsprechendes Abkommen. Aber hier jetzt wirklich ein OEM, der wirklich produkt- und technologieseitig sagt, wir können da vielleicht was beitragen. Und das hat Mercedes dann auch schon getan, denn man hat dann kurz darauf mit dem Drohnen-Startup Titan Technologies eine Absichtserklärung unterschrieben. Und zwar plant man die gemeinsame Entwicklung eines Drohnenabwehrsystems. Die kommt natürlich nicht von Mercedes, sondern das kommt von Titan. Und von Mercedes soll eben eine modifizierte G-Klasse als Trägerfahrzeug entwickelt werden für den mobilen Drohneneinsatz. Also das ist jetzt tatsächlich das ist jetzt tatsächlich mal auch direkt von der Ankündigung von Ola Källenius das Erste, was in die Tat umgesetzt wird oder umgesetzt werden soll. Bleibt also da nicht nur bei der Bekundung. Und was jetzt interessant ist, ist, dass in der Folge auch direkt eigentlich der nächste europäische OEM nachgelegt hat, nämlich Renault. Renault hat nämlich ein Fahrzeugkonzept gemeinsam mit Thales vorgestellt, gemeinsam mit dem französischen Rüstungskonzern. Und dort wird eben ein Allradfahrzeug gezeigt, was für militärische Nutzung weiterentwickelt wurde. Im Prinzip eigentlich ein klassischer Renault-Pkw, also kein Nutzfahrzeug und nicht irgendwie aus der Nutzfahrzeugrichtung, sondern wirklich klassischer Pkw mit eher tatsächlich auf der technologischen Seite, nämlich mit militärischer Vernetzung, KI-gestützte Entscheidungsunterstützung nennt man das bei Renault, aber auch dort Integration von Drohnen zum Beispiel auf dem Fahrzeugdach. Also auch hier wird zivile Fahrzeugkompetenz mit Verteidigungstechnologie kombiniert. Hier rückt tatsächlich weniger sogar die ganz klassische Fahrzeugkompetenz irgendwie in den Vordergrund, sondern wirklich Software, Sensorik, Vernetzung. Also hier zeigt Renault einen Technologieträger, der mit Vernetzung ausgestattet ist, der militärischen Ansprüchen genügt, oder die militärischen Ansprüchen genügt. Das also, ja, auch interessant. Renault hat auch dazu gesagt, ja, wir planen jetzt nicht hier der große Rüstungskonzern zu werden und da riesig groß in das Thema einzusteigen. Aber es ist ein bisschen wie bei Mercedes-Benz auch. Wenn wir unseren Teil dazu beitragen können und es dann für uns auch wirtschaftlich interessant ist, dann können wir uns durchaus vorstellen, unsere Expertise auch in diesen Bereichen einzubringen. So, also hier tatsächlich mit Mercedes-Benz und mit Renault zwei OEMs, die auch wirklich im Pkw-Bereich hier ihre Kompetenzen einbringen. Was dann auch interessant ist, und ich habe gerade die Nutzfahrzeughersteller schon angesprochen, da geht man sogar noch einen Schritt weiter, nämlich Daimler Truck. Daimler Truck hat nämlich die Dachmarke Daimler Truck Defense gegründet und bekannt gegeben. Also man wird jetzt alle Verteidigungsaktivitäten, die Daimler Truck global unternimmt, unter einer neuen Dachmarke in einer komplett eigens dafür gegründeten Sparte weiterentwickeln. Und Ziel ist hier auch ganz klar, das Militärgeschäft deutlich auszubauen und schon 2028 ungefähr 1 Milliarde Euro Umsatz mit dem Thema Rüstung und Defense zu erwirtschaften. Also hier tatsächlich dann nicht nur die kleine, sagen wir mal, die kleine Machbarkeitsstudie oder die kleine Absichtserklärung oder Partnerschaft, sondern hier Daimler Truck sagt ganz klar, es ist für uns ein absoluter Wachstumsmarkt. Hier sehen wir uns auch im Bereich Nutzfahrzeuge. 1 Milliarde wollen wir bis 2028 schon erwirtschaften damit. Und dann will man auch am Standort Wörth das Team um mehr als 100 Beschäftigte auch nochmal wachsen lassen, also hier nicht Aderlass sozusagen der Autoindustrie in Richtung Rüstung, sondern Daimler Truck sagt hier, wir wollen den Defense-Bereich bei uns ausbauen und brauchen dafür auch neue Leute. Und letzter Punkt, und das schließt jetzt an das an, womit ich gestartet bin, nämlich mit dem Thema Produktionskapazitäten, die vielleicht in der Autoindustrie auch hierzulande frei werden und die dann zum Beispiel von Rüstungsunternehmen genutzt werden könnten, weil einfach ja vieles an Infrastruktur, vor allem aber auch an Kompetenz von entsprechenden Beschäftigten, das Ganze für die Rüstungsindustrie interessant ist. Und hier haben wir jetzt gerade auch in der vergangenen Woche die Meldung, Forvia verkauft sein Werk in Augsburg an GDELS. Das ist das Clean Mobility Werk, machen also viel Abgaskomponenten. Für Abgassysteme, und das jetzt natürlich auch ein Thema, was im Zuge der fortschreitenden Entwicklung in Richtung der Elektromobilität einfach auch nicht mehr so nachgefragt war. Die Auftragslage war in Augsburg schon lange schwierig, gibt schon seit einigen Monaten, vielleicht sogar 1-2 Jahren Diskussionen immer rund um Stellenabbau, Werksschließung stand auch komplett im Raum, und jetzt will aber eben General Dynamics European Land Systems den Standort übernehmen und auch den Großteil der Belegschaft übernehmen, weiter qualifizieren für die entsprechenden Themen und dort eben militärische Mobilitätslösungen weiterentwickeln. Weil GDELS sagt, da finden wir eigentlich sowohl die Positionierung auf dem deutschen Markt als auch genau die Kapazitäten und die Infrastruktur, vor allem aber die Beschäftigten, die eben Kompetenzen im Bereich Serienfertigung und operativer Exzellenz haben. Also hier so ein bisschen Win-Win. Forvia hat das Werk, überspitzt formuliert, nicht mehr haben wollen, nicht mehr gebraucht. Und anstelle einer Werksschließung steht jetzt eben eine Übergabe an einen Partner aus der Rüstungsindustrie an, der auch die entsprechende Belegschaft übernimmt. Also Yannick, Wir sehen, hier in dem Thema passiert viel. Wir wollen es jetzt heute gar nicht viel diskutieren. Sollte ein kleines News-Roundup werden, ja. Weil einfach so viel in den letzten 2 Wochen tatsächlich verkündet worden ist, wo jetzt nochmal die Themen, die wir andiskutiert haben, einfach nochmal konkreter sichtbar werden.
Absolut, das wollte ich auch nochmal unterstreichen an der Stelle, weil ich es schon spannend finde, dass dieses, was wir in den letzten Folgen, wobei auch immer, wir haben, glaube ich, 2-mal schon hier im Podcast auch über das Thema Rüstung gerade jetzt auch vor kurzem gesprochen. Und da ging es immer so ein bisschen darum, ja, da kommt was auf die Branche zu, da gibt's Ankündigungen, hier gibt's quasi das Know-how wandert ab oder hier wird vielleicht drüber gesprochen, dass man vielleicht eine Fabrik irgendwie anders auslasten kann oder vielleicht mit sozusagen militärischen Komponenten auslasten kann an der Stelle. Aber jetzt wird's wirklich ganz konkret, ja. Und jetzt sieht man wirklich auch, dass die Autoindustrie und wie du es schon richtigerweise gesagt hast, nicht nur die Nutzfahrzeugbranche, sondern auch die Pkw-Branche wirklich in den Kern der Wertschöpfung der Rüstungsindustrie auch reinrückt und auch mit ganz konkreten Projekten und auch das Daimler Truck quasi auch eine eigene Einheit jetzt ausgründet für das, zeigt auch nochmal, wie ernst die das nehmen und wie wichtig denen auch dieses neue Business am Ende des Tages ist. Und ja. Jetzt wird es echt konkret da und da werden wir sicherlich auch in den nächsten Wochen und Monaten nochmal einige Ankündigungen sehen und einige Meldungen dazu hören. Wir haben es ja auch im Kontext Volkswagen und dem Werk in Osnabrück schon gehört, dass da was passieren wird. Das war jetzt auch nochmal auf der Hauptversammlung Thema, dass da eine andere Nutzung vielleicht ansteht. Also da wird sicherlich noch einiges kommen. Super spannendes Thema, tut sich extrem viel. Aber das gilt vielleicht auch so ein bisschen für unser Hauptthema heute. Wir wollen heute nicht groß über Rüstung diskutieren, sondern quasi wieder über das Thema digitale Souveränität an dieser Stelle. Da hat sich in letzter Zeit auch einiges getan, gerade in der letzten Woche. Da gab es nämlich eine sehr spannende Entscheidung aus dem Hause Volkswagen dazu. Mhm. Denn der Konzern, der setzt nämlich baut gemeinsam mit T-Systems jetzt eine konzernweite Private Cloud auf und setzt damit ganz bewusst ein Zeichen zum einen natürlich für mehr digitale Souveränität, aber ganz konkret ein Zeichen in Richtung mehr Kontrolle über Daten, über Infrastruktur und natürlich auch kritische Anwendungen. Und da muss man dazu sagen, diese Private Cloud mit T-Systems, da geht es jetzt nicht darum, dass man sich komplett unabhängig macht von den großen Hyperscalern wie AWS, Microsoft oder Google oder sich da abzuschotten. Volkswagen verfolgt weiterhin eine Multi-Cloud-Strategie, aber es ist schon so, dass man sich jetzt versucht mit diesem Deal mit T-Systems für bestimmte, vielleicht sensible Anwendungen doch ein bisschen unabhängiger zu machen von den Public-Cloud-Anbietern. Man will selber bestimmen, wo die Daten liegen, wer Zugriff drauf hat, unter welchen regulatorischen Rahmenbedingungen vielleicht diese Daten auch verarbeitet werden. Wobei man dazu sagen muss, im Zuge dieser Ankündigung von Volkswagen hieß es jetzt nicht ganz konkret, wir werden in diesem Bereich diese Private Cloud einsetzen. Ja. Das hat auch Volkswagen an der Stelle auch gegenüber uns nochmal geäußert, dass da jetzt die Bereiche, wo die Cloud auch wirklich zum Einsatz kommt, noch gar nicht definiert sind. Also es ist jetzt erstmal nur die Ankündigung, dass es da eben diese Private Cloud mit T-Systems gibt. Aber wo genau das stattfinden wird, das wird noch herauszufinden sein oder das wird wahrscheinlich auch noch von Volkswagen öffentlich gemacht im Laufe der Zeit. Also super spannende Meldung an dieser Stelle. Volkswagen setzt damit, finde ich, ganz bewusst mehr auf digitale Resilienz, auf wirtschaftliche Unabhängigkeit und strategische Handlungsfähigkeit in Zeiten geopolitische Spannungen. Wir haben das ganz oft hier im Podcast schon diskutiert, was gerade los ist. Und da geht es nun einfach darum, sich ein bisschen unabhängiger zu machen, vor allem eben von den amerikanischen Hyperscalern um Microsoft, Google und AWS, ohne natürlich komplett auf sie zu verzichten an dieser Stelle. Also ganz, ganz interessante News. Und ich finde auch, das passt ganz gut zu dem, was Volkswagen jetzt auch in letzter Zeit auch so an strategischen Weichenstellungen gerade im Bereich Digitalisierung getroffen hat. Mhm. Zum Beispiel KI-Strategie 2030 war eins der großen Themen auf der IAA Mobility im letzten Jahr. Ja. Wurde das auch groß angekündigt. Man will da viel Geld investieren, um ganz klar in KI-Anwendungen zu investieren oder sie auszubauen. Dafür werden natürlich riesige Datenmengen am Ende benötigt, sei es in Entwicklung, Produktion, Fahrzeugbetrieb, natürlich für die Unternehmens-IT an sich selbst. Und je stärker KI nun in diese Kernprozesse einzieht, desto wichtiger ist natürlich die Frage, wer kontrolliert am Ende des Tages die dafür notwendige Infrastruktur. Ja, auch, ne? Also das ist natürlich ein ganz heikles Thema momentan. Geht an dieser Stelle jetzt nicht mehr nur so um Datenschutzfragen, die man vielleicht früher diskutiert hat, sondern wirklich ganz klar Wer ist Herr über die Daten, die dort verarbeitet werden? Wer kontrolliert eben auch diese Infrastruktur? Und da hatten wir ja vor einiger Zeit auch ein interessantes Interview mit dem Automotive-Chef von T-Systems, Christian Hort, der bei uns im Interview, du hast mit ihm gesprochen, ganz klar gesagt hat, dass industrielle Unternehmen heute spezifische Anforderungen an Datensicherheit, Souveränität und an die Verfügbarkeit von Rechenleistung haben. Aus seiner Sicht geht es dabei nicht nur um Hardware, also nur sozusagen die Infrastruktur dahinter, sondern vor allem am Ende des Tages eben auch um Transparenz und Kontrolle. Und deswegen passt das jetzt ganz gut dazu, was Volkswagen gemacht hat. Die wollen nämlich wissen, wo ihre Daten liegen, wer darauf zugreift und wer sie am Ende des Tages auch verwaltet. Und das ist natürlich wichtig für die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen, für Simulationen, für KI-Modelle. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und die entscheidende Frage ist natürlich auch jetzt an dieser Stelle, Pascal, die wir vielleicht auch diskutieren können, bedeutet am Ende des Tages jetzt dieser Schritt zu mehr Souveränität nicht automatisch auf der anderen Seite eben weniger Skalierung und vielleicht im nächsten Schritt auch weniger Innovationsgeschwindigkeit. Ne? Das ist ja was man jetzt an dieser Stelle durchaus diskutieren kann, weil natürlich die Public Clouds deutlich mehr Rechenleistung und deutlich mehr Power und Ressourcen natürlich bereitstellen. Und ist eben so ein bisschen die Frage, ob dadurch dann die Skalierung vielleicht am Ende des Tages leidet. Das ist, bleibt abzuwarten oder das müsste man vielleicht sehen, wie sich jetzt entwickelt.
Ja, ich habe ja, und da komme ich ja gleich auch noch zu, genau zu dem Thema ja auch eine ganz spannende Studie und Untersuchung gefunden. Können wir gleich drauf schauen. Es ist ja momentan vieles eine Abwägung. Ja? Und ich glaube, und das haben wir an vielen Stellen schon diskutiert, weil man das eben auch an vielen, unter vielen Aspekten eben auch diskutieren kann, nämlich dieses ganze, die globalisierte Welt in der einfachen oder unkomplizierten Ausführung mit ich habe ein Produkt und verkaufe es weltweit so wie es ist, ich nutze irgendein Produkt und setze es weltweit ein, in dem Fall zum Beispiel auch IT-Services und Cloud-Anbieter und so weiter. Diese Zeit ist ja vorbei. Ja? Mhm. Und da gehört dann für Unternehmen, und genau das macht ja Volkswagen hier auch, und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass alle anderen die gleichen Hausaufgaben auch irgendwie brav erledigen, gehört dann natürlich dazu, genau das im Detail zu prüfen, wo ich eigentlich heute sinnvollerweise noch was einbinden kann, wenn ich weiß, dass mir wahrscheinlich die eierlegende Wollmilchsau nicht mehr zur Verfügung steht. Mhm. Ja? Also das ist ja die Realität unserer Welt, in der wir momentan leben. Natürlich hast du als Unternehmen ein Interesse daran, weltweit am besten irgendwie global dieselben Applikationen, Services und so weiter auszurollen. Ja, da wird ein IT-Chef, und ich weiß auch, wir haben es in der Vergangenheit auch immer wieder mit CIOs diskutiert, die gesagt haben, natürlich hast du als CIO, als IT-Abteilung, hast du ein Interesse daran, das möglichst simpel zu halten und möglichst, weil da geht es ja nicht nur darum, wer hat meine Daten, da geht es ja um auch ganz zum Teil ja ganz komplexe Onboarding-Prozesse und die Verträge, die dahinter aufgesetzt werden müssen und so weiter und so fort. Das willst du ja nicht weltweit mit 20 Anbietern machen. Mhm. Ja, das willst du im besten Fall. Willst du das mit einem machen? Ja. Das geht aber einfach gar nicht. Ja. Also die Realität ist nicht mehr so, dass das heute noch funktioniert. Und das Gleiche gilt ja nicht nur für die Digitalisierung. Am liebsten wäre dir als Fahrzeughersteller wahrscheinlich auch, dass du einmal den Golf produzierst und dann verkaufst du den weltweit und alle wollen den. Und in der Lebensrealität sind wir auch nicht mehr, ja, sondern mit viel stärkerer Lokalisierung, viel stärkerer lokaler Anpassung, lokalen Bedürfnissen, lokalen Anforderungen, lokalen Regulationen und so weiter, was eben und heute unser Thema Cloud Computing dann eben auch nur ein Aspekt davon ist, der aber genauso wie in anderen Aspekten auch zeigt, es geht nicht mehr einfach mit der einen Variante. Und auch wenn die vielleicht skalierbarer oder schneller und insgesamt auch kostengünstiger wäre, die Realität ist nicht mehr die, in der das einfach so unkompliziert zur Verfügung steht. Ich glaube, so muss man das wahrscheinlich einschätzen.
Ja, genau, so ist es. Und ich habe es ja auch eingangs gesagt, Volkswagen, die gehen ja jetzt nicht von den großen Hyperscalern weg und sagen, das kriegen wir jetzt alles mit T-Systems auch unter. Das ist ja auf gar keinen Fall so. Volkswagen fährt jetzt hier quasi so ein hybrides Modell, also ein Mittelweg, kann man eigentlich sagen. Ja. Die bestehenden Partnerschaften werden nicht ersetzt, zum Beispiel digitale Produktionsplattform mit AWS. Die wird natürlich weiterhin betrieben und ist natürlich weiter ein zentrales Fundament für die datengetriebene Produktion und auch die KI-Anwendung in den Werken. Ja. Da wird natürlich AWS jetzt nicht abgeschaltet und die Systems springt an die Seite, an die Stelle. Das ist ja kein, das wird nicht passieren an der Stelle. Ist es halt so ein bisschen die Frage, und das wird natürlich interessant zu sehen sein, wo kommt das jetzt auch wirklich zum Einsatz? In welchen Bereichen? Ist das eher quasi im Backoffice? Ist das in den Verwaltungen, wo jetzt das Thema Einzug hält? Wo ist diese Datensouveränität so wichtig, dass ich sage, ich will mich nicht nur an die Public Clouds hängen, sondern ich will das wirklich sehr stark in den eigenen Händen halten. Das wird jetzt ganz interessant, das ist jetzt bei den Kundendaten das Thema, im Fahrzeug, das wird spannend zu sehen sein, wo das jetzt wirklich zum Tragen kommt und wie natürlich auch beide Welten, Public Cloud und Private Cloud, auch miteinander intelligent am Ende des Tages auch verzahnt werden. Ist ja auch ein spannender Prozess, der sich da jetzt, und das muss ja alles parallel passieren. Ich meine, wir diskutieren viel darüber, dass man die IT-Landschaften modernisieren muss, und das muss im laufenden Betrieb geschehen, und jetzt ist auch wieder kommt jetzt wieder eine neue Cloud dazu, die ja auch wieder integriert werden muss ins Gesamtsystem, und das wird natürlich auch wieder eine enorme Herausforderung, und wir werden das auch begleiten. Ich habe noch ein Beispiel mitgebracht, das auch nochmal unterstreicht, jetzt ein bisschen weggehen von Volkswagen, aber nochmal unterstreicht, wie wichtig eigentlich auch die Souveränität im Kontext von künstlicher Intelligenz ist. Und da gab es auch eine Meldung von Mercedes-Benz tatsächlich. Die haben eine Kooperation mit dem deutschen Startup N8N angekündigt. Und da geht es um eine globale Plattform für Prozessautomatisierung mit künstlicher Intelligenz. Mitarbeitende sollen die Möglichkeit haben, eigene KI-Workflows und Automatisierung auch selbst zu entwickeln. Und da wurde auch wirklich drauf auch nochmal betont, der strategische Gedanke, dass die Lösung eben selbst gehostet und cloud-unabhängig auch betrieben werden kann. Also auch hier kritische Daten und Prozesse, die bleiben dadurch stärker unter der Kontrolle von Mercedes, und auch wieder hier der Zusammenhang eben mit künstlicher Intelligenz. Mercedes setzt mit N8N bewusst auf einen europäischen Anbieter, um auch so ein bisschen von den Amerikanern an der Stelle wegzukommen. Also irgendwie auch an dieser Stelle die europäische Industriepolitik spielt auch in dieser Kooperation wieder eine entscheidende Rolle. Und das finde ich schon spannend, dass gerade bei diesen ganzen Kooperationen im Kontext vor allem von künstlicher Intelligenz eben vor allem auch europäische Anbieter immer eine stärkere Rolle spielen, weil man hier eben auf dieses Thema digitale Souveränität und Datensouveränität am Ende des Tages setzt. Also auch nochmal eine Meldung, die das Ganze so ein bisschen unterstreicht und unterstützt an der Stelle.
Was ich da insgesamt einfach spannend finde, Yannick, ist, dass es bringt natürlich aktuell einfach nochmal eine neue Komponente in das Thema Cloud Computing, weil natürlich als Fachmagazin, was sich viel mit Digitalisierung in der Autoindustrie beschäftigt, beschäftigen wir uns auch mit Cloud Computing natürlich seit irgendwie mehr als 10 Jahren. Und dann hatte man eine ganze Zeit lang das Gefühl, auch Cloud war natürlich so ein gewisses Hype-Thema, hat natürlich Infrastruktur schon auch revolutioniert. Und dann war Cloud natürlich auch schnell einfach Commodity. Und wenn du in Interviews danach gefragt hast, dann hieß es, naja, mach mal alles so 100% Cloud inzwischen und gehört einfach zum Standard dazu. Das ist halt, wie eine moderne Infrastruktur und modernes Setup aussieht, braucht man eigentlich fast nicht mehr lange drüber diskutieren. Und jetzt kommt über diese politische oder geopolitische und strategische Komponente, wird es jetzt plötzlich wieder interessant, sag ich mal, über Cloud Computing zu diskutieren, weil jetzt einfach nicht mehr einfach so sozusagen, ich hab's vorhin schon gesagt, irgendwie die Welt ist nicht mehr so simpel, wie sie vielleicht mal war, ja, und deswegen wird jetzt Cloud eigentlich von Commodity wieder zu einer sehr strategischen Komponente und einem sehr strategischen Aspekt, und kommt von dieser Ebene, so, ja, ist alles klar und machen wir alles und ist alles easy und ist alles selbstverständlich, kommt es wieder ein bisschen runter, dadurch, dass sich einfach die Bedingungen, diese globalen Bedingungen so verändert haben. Ja? Und deswegen ist es so spannend, da wieder drüber zu diskutieren
eigentlich. Ja, es ist die Geopolitik auf der einen Seite, die aber dann auch verbunden ist mit dem Thema KI und der Wille nach mehr Transparenz, ja, und der, oder nicht der Wille, eigentlich der, das ist eigentlich absolute Notwendigkeit, dass man da mehr Transparenz reinbekommt. Und das schafft man ja nur, wenn man auch so ein bisschen die Kontrolle mehr über die Infrastruktur am Ende des Tages behält und da den Einblick hat. Und das wird sich durch das Thema KI eben nochmal deutlich verschärfen. Und hier muss man eben diese Abhängigkeiten, die sich da in den letzten Jahren, die man willentlich eingegangen ist, weil es vielleicht auch Kostenfaktor und so weiter, klar war, dass man auch auf die großen Public Clouds und die Public Cloud Anbieter geht, dass man das wieder ein bisschen mehr steuert und dass man da diese Abhängigkeiten wieder so ein bisschen mehr versucht einzuhegen. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen der Trend. Und das ist auch, glaube ich, das, was in der Branche oder überhaupt in der Industrie in Deutschland und Europa gerade allgemein so ein bisschen die Wahrnehmung ist. Und du hast da auch noch ein paar Zahlen für uns.
Ja, weil jetzt kommen wir von deinem konkreten Beispiel jetzt mal wieder ein bisschen mehr aufs Allgemeine, und das streicht im Prinzip ganz schön, wo die Diskussion gerade steht. Ich habe es gesagt, die Debatte rund um Cloud Computing wird strategischer, wird politischer, wird geopolitischer, ist nicht mehr einfach nur eine IT-Infrastrukturfrage, und das hat eben auch der Bitkom, der Digitalverband Bitkom, gesehen und in einer großen aktuellen Umfrage, in einer großen Studie, dem Cloud Report 26, auch festgestellt und dann eben mal abgefragt, wie steht es eben um das Thema Cloud Computing, vor allem in Kombination mit Fragen nach technologischer Souveränität. Und da sind jetzt sehr spannende Ergebnisse, zum Teil auch etwas widersprüchliche, die aber relativ gut zeigen, wie wir Menschen oder Unternehmen, und Unternehmen sind ja manchmal auch eine Entität, die auch irgendwo im Großen und Ganzen funktioniert, wie ein einzelner Mensch, wie so ein Beehive, ne? Wo einfach so Widersprüchlichkeiten drinstecken, die man, glaube ich, ganz gut irgendwie wiedererkennen kann. Und zwar sagen auf der einen Seite, und das ist jetzt interessant, 85% der befragten Unternehmen sagen, Deutschland ist zu abhängig von US-Cloud-Anbietern. 85%. Das waren in der letzten Erhebung noch 78. So. Gleichzeitig nutzen aber 71% der Unternehmen US-Cloud-Angebote. Das heißt, jeder nutzt sie.
Ja.
Ja. Aber auch genauso viele sind der Ansicht, eigentlich ist das ein bisschen too much. So. Das heißt, nur 8% der befragten Unternehmen würden auch US-Anbieter tatsächlich bevorzugen. Ja. 8%. So. Das heißt, wir sehen hier, Deutschland wünscht sich eigentlich digitale Souveränität, erkennt die Abhängigkeiten, die Cloud-Realität ist aber einfach noch eine andere. Ja, wir wollen eigentlich gerne europäische Alternativen, wir nutzen aber alle die US-Hyperscaler, finden das gar nicht mehr so wünschenswert. So, das ist so ein bisschen der Problemaufriss, ne? Weil, und das hast du ja schon richtigerweise auch gesagt, es geht einfach, Daten sind noch wichtiger geworden, ja. Kritische Geschäftsprozesse, geopolitische Risiken, die irgendwie bewertet werden müssen, und da komme ich gleich noch zu, weil es ein expliziter Teil der Erhebung tatsächlich ist, und natürlich auch zunehmend um den Einsatz von künstlicher Intelligenz in dem Kontext, ja. Und was jetzt aber interessant ist, ist denn so ein bisschen, nämlich diese Widersprüchlichkeiten, die ich gerade aufgebaut habe, weil das die Realität noch so aussieht, ist klar. Die Abhängigkeiten gibt es, in die hat man sich begeben. Es war auch lange Zeit alternativlos. Also ist klar, warum der Status quo im Prinzip so aussieht. Jetzt kommt aber im Prinzip so ein bisschen die Frage von Wunsch und Wirklichkeit. Ist nämlich 80% sprechen sich explizit für deutsche oder europäische Hyperscaler aus, wünschen sich entsprechende Angebote, 80%. 43% sagen aber auch, es gibt aktuell keine gleichwertigen europäischen Alternativen. Ja, wir wollen das gerne, wir sehen aber auf dem Markt nicht, dass wir tatsächlich in großem Stile diese Abhängigkeiten beenden können, weil wir sehen nicht, dass für uns der Funktionsumfang, den man kennen und lieben gelernt hat, dass man den gleichermaßen auch so bedienen kann. Also, auch hier, wenn wir tatsächlich das Leistungsversprechen oder das Leistungsangebot angucken, muss man hier auch sagen, man wünscht sich eine europäische Lösung, technologisch mithalten muss man aber schon, ja, weil Einbußen, das war so ein bisschen deine Frage nach dem Einbußen von Skalierung oder vielleicht auch Innovationsgeschwindigkeit, das soll natürlich auf keinen Fall passieren. Ja? Das heißt, ich möchte natürlich die deutsche, europäische, souveräne Alternative, aber die muss natürlich das Gleiche können, weil sonst würde ich dann schon eher nicht einsetzen. Ja? Und das Gleiche gilt im Übrigen auch am Ende für den Preis. Mhm. Weil 37% wären nämlich nach der Einschätzung oder nach der Erhebung von Bitkom bereit, einen Cloud-Dienst zu nutzen, bei dem Daten ausschließlich in Deutschland verarbeitet werden. Auch dann, wenn das tatsächlich mit gewissen Einschränkungen verbunden wäre. Ja, also 37% sagen durchaus, ja, wir würden das auch nutzen, wenn ich mich dafür irgendwo ein bisschen einschränken müsste. Zum Beispiel technologisch. Mhm. Ja. Aber auch nur 12% sagen, wir würden dafür auch einen Preisaufschlag in Kauf nehmen. Mhm. Ja. Das heißt, auch hier wieder, Souveränität ist gewünscht, gefordert, gewollt von einem absoluten Großteil der befragten deutschen Unternehmen.
Aber es soll nichts kosten.
Aber es soll nichts kosten und es muss das Gleiche können.
Ja.
Ja. Mhm. Und das ist natürlich, ja, es ist ein bisschen, wie wir Menschen ticken.
Ja.
Ja, also mir wäre auch lieber, ich würde das Bio-Hähnchen kaufen, weil dann hat das Huhn irgendwie netter gelebt. Aber muss ich dafür jetzt das Fünffache bezahlen irgendwie vom Discounter-Hähnchen? Naja, da hört es dann doch auf. Ja, und das ist natürlich sowas. Aber na klar, wir sind natürlich auch in wirtschaftlichen Situationen aktuell, in denen du natürlich, ist doch völlig klar, nicht als Unternehmen hingehst und sagst, pass mal auf, mir ist die europäische Souveränität im Großen und Ganzen so wichtig, dass ich auf der einen Seite vielleicht leistungs- und technologische Einbußen habe, das gleichzeitig aber auch noch teurer ist und ich das mit meinem Unternehmenserfolg gerade vereinbaren kann.
Ja.
Ist nachvollziehbar, aber das ist einfach eben momentan so ein bisschen die Realität, die der Bitkom hier auch offenlegt. Man will, man wünscht es sich, man fordert, man ist mit den Abhängigkeiten unzufrieden, aber es muss dann eben im Großen und Ganzen auch das Gleiche können und das Gleiche kosten. Und dass hier die US-Hyperscaler natürlich über viele Jahre einfach auch einen großen Vorteil und eine Marktmacht sich erarbeitet haben, der man jetzt gar nicht so schnell beikommen kann, ist auch klar. Das ist die Situation, die ist auch nachvollziehbar. Und jetzt nur kurz der Punkt zum Thema KI, weil das könnte nämlich jetzt wirklich, und du hast es angesprochen mit Beispielen sowohl von Volkswagen als auch vor allem dann von Mercedes, das könnte jetzt ein bisschen nämlich der Knackpunkt sein, wo es doch zum Umdenken kommt. Denn klar ist, KI braucht Daten, KI braucht Rechenleistung, KI braucht skalierbare Plattformen, und die kommen häufig auch aus der Cloud. Heute nutzen bereits 42% der Unternehmen KI-Dienste aus der Cloud. In 5 Jahren, so die Prognose von Bitkom, dürften das 69% sein. Also fast 70% der Unternehmen dürften schon in einigen Jahren KI-Dienste aus der Cloud nutzen. Und damit wird natürlich wieder, und du hast das alles angesprochen, was sind das dann für Daten, wo liegen die, wo kommen die her, welche Kontrolle habe ich über die Daten, die ich in meiner Unternehmens-KI-Anwendung sozusagen nutze. Und damit wird eben durch KI Cloud-Souveränität wichtiger, noch wichtiger und nicht unwichtiger. Ja, ja, die wird größer und nicht kleiner.
Ja.
So, und damit kommt man natürlich über das Thema KI an einen Punkt, an dem die Branche jetzt sagt, oder viele Branchen sagen, in der Bitkom-Befragung ging es ja gar nicht nur um Automobil, sondern um natürlich alle deutschen Unternehmen, indem man dann sagt, das Thema aber ist uns so wichtig und wird uns so wichtig. Und das Thema Daten ist uns in Bezug auf künstliche Intelligenz so wichtig, das, was damit am Ende alles geschaffen wird, die Werte, die über KI generiert werden und so weiter, all das ist uns so wichtig, dass wir das Thema technologische Souveränität und Cloud-Souveränität neu bewerten, womöglich mit der Konsequenz, dass man eben technologische Einbußen vielleicht, ja, vor allem aber womöglich Preiseinbußen sogar in Kauf nimmt. Also das ändert gerade so ein bisschen die Bewertungsrealität. Das kann der Bitkom ja relativ deutlich aufzeigen.
Ja, interessant. Also ich finde eigentlich, dass da passt eigentlich die Meldung von Volkswagen oder das, was Volkswagen jetzt entschieden hat, eigentlich sehr gut drauf, dass man sich dann schon dieser Realität bewusst, dass man jetzt nicht sagen kann, wir schalten von heute auf morgen die großen Provider ab und gehen jetzt komplett auf eine Private Cloud, die von einem lokalen Anbieter quasi gehostet wird, sondern dass man da quasi einen Mittelweg geht und schon diese Realitäten erkennt, dass man eben schon auch noch sehr abhängig ist von den Großen der Branche. Das ist ja ganz klar. Aber dass man vielleicht schon in ganz bestimmten wettbewerbsrelevanten Bereichen eben mehr Souveränität einfordert. Und das ist, glaube ich, einfach die Anerkennung der Realität, dass man nicht sagen kann, wir wollen nichts ausgeben, aber wir wollen auch alle Daten für uns behalten. Das wird nicht funktionieren. Und du hast es gesagt, das ist so ein bisschen fast eine menschliche Reaktion, die in dieser Umfrage so ein bisschen zutage tritt. dass man emotional natürlich sagt, ja, das hätten wir gerne, aber das wird natürlich nicht umsetzbar sein. Deswegen wird das so ein sich ranpirschen an ein ja austariertes Abhängigkeitsverhältnis quasi sein, wo man versucht, ein bisschen mehr souveräner zu sein, aber auf der anderen Seite natürlich auch bestimmte Infrastrukturen weiterhin so betreiben muss, wie man sie vorher auch betrieben hat. Also das wird wahrscheinlich der Weg auch für alle anderen Unternehmen in der Branche und in der Industrie allgemein sein in Europa.
Ja, Stichwort Weg, und das ist jetzt, damit möchte ich schließen, weil wir wollen ja vielleicht auch schließen mit einem gewissen How-To. Das hat mich der Bitkom nämlich gemacht. Der Bitkom hat nämlich daraus am Ende auch eine kleine Handlungsempfehlung, einen kleinen Leitfaden erstellt, weil ja offensichtlich hier diese Widersprüchlichkeiten natürlich momentan der Status quo sind. Das ist die Realität. Man möchte, man kann vielleicht noch nicht richtig, kommt aber durch KI an einen Punkt, an dem man das Ganze neu bewertet. Also steht jetzt die Frage im Raum, ja, was soll ich als Unternehmen denn jetzt eigentlich machen im Bereich Cloud Computing? Ich bin jetzt ein IT-Entscheider aus einer Industrie, in einem Industrieunternehmen, und stelle mir jetzt genau diese Frage: Ist es realistisch, dass ich mich von US-Hyperscalern lossage? Kann ich alle Alternativen schon auch von deutschen, europäischen, souveränen Anbietern bekommen und so weiter? Und der Bitkom sagt, das ist eigentlich erstmal gar nicht die entscheidende Frage oder gar nicht das erste To-Do, sondern der Bitkom sagt, man muss das Ganze tatsächlich einfach pragmatisch sehen, nämlich Abhängigkeiten managen. So, es geht also erstmal darum zu sagen, ich muss kritische Daten identifizieren. Was ist eigentlich das, was für mich kritische und wichtige Informationen sind? Weiß ich das in meinem Unternehmen eigentlich? Habe ich das schon transparent gemacht? Habe ich da überhaupt das Wissen drüber? Ja, das ist natürlich schon mal der erste Schritt. Ich muss kritische Anwendungen bewerten. Ich muss Abhängigkeiten transparenter machen. Ich muss also auch genau wissen, wo bin ich denn eigentlich abhängig von wem? Das muss ich mir aufzeigen als Unternehmen. Das muss mir bewusst sein. Und dann muss ich eben für verschiedene Workloads und verschiedene Anforderungen dann passende Cloud-Modelle wählen. Das können natürlich Multicloud-Strategien sein, das können hybride Modelle sein, das können, wie jetzt bei Volkswagen zum Beispiel, Private Clouds sein für sensible Workloads. Ich kann stärker an Interoperabilität und offenen Standards arbeiten, also mehr auch vielleicht dann am Austausch entsprechender Daten, kann ein bisschen die Übergänge, sage ich mal, vorbereiten. Ich kann Exit-Szenarien auch für mich als Unternehmen erstellen. Also, was würde ich denn tun, wenn ich ab morgen auf Hyperscaler XY verzichten müsste, aus welchen Gründen auch immer, oder verzichten will, was würde ich dann eigentlich tun? Portabilität von Anwendungen, also überhaupt auch erstmal alles so zu organisieren und strukturieren, dass es überhaupt auch übertragbar, beweglich ist. Ja. Ja, das sind alles so Dinge, und letztendlich auch mehr interne Cloud-Kompetenz tatsächlich aufbauen. Also der Bitkom sagt hier ganz klar, wenn momentan vieles im Wandel ist und wenn momentan vieles neu bewertet wird und wenn man momentan diese Abhängigkeiten natürlich noch hat und die nach und nach vielleicht verringern will, dann geht es nur darüber, dass Unternehmen sich erstens all das bewusst machen, transparent machen, um dann anzufangen, aus dieser Transparenz eben Kontrolle zu gewinnen. So. Und man könnte es ein bisschen zuspitzen und sagen, na, Souveränität heißt in dem Fall nicht einfach, nicht Autarkie und heißt nicht mich lossagen von allem, sondern Souveränität heißt hier Handlungsfähigkeit, das Heft des Handelns in der Hand zu haben. Und das, finde ich, ist schon mal ja ein sehr pragmatischer Hinweis, eine sehr pragmatische Herangehensweise, wenn man da jetzt ein bisschen vor dem den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und da ein bisschen in den Dschungel des Cloud Computings reinschaut, einfach erstmal ganz klar: Mach dir einfach erstmal bewusst und transparent und zeig dir das auf, wo hast du denn überhaupt Abhängigkeiten und wo, für welche Workloads ist denn eigentlich gerade welche Cloud vielleicht sinnvoll, wo kann ich vielleicht noch was schieben, und mich natürlich aber auch bereit machen dafür, und das ist wiederum Arbeit bei mir selbst in meiner eigenen IT-Abteilung, mich bereit dafür machen, auch überhaupt solche Dinge in Zukunft mal vergleichsweise unkompliziert auch wechseln zu können, überhaupt.
Ja, und jetzt nochmal, ich komme jetzt nochmal auf das Beispiel Volkswagen zurück. Ich bin ganz überrascht, dass wir heute so, also Volkswagen ist ja heute wirklich fast so ein bisschen ein Paradebeispiel, wie man es vielleicht machen kann, weil genau dieser pragmatische Ansatz, den wurde ja wahrscheinlich auch da gewählt.
Genau.
Ne, also genau dieses Austarieren. Aber für uns ist natürlich jetzt interessant, in welchen Bereichen sind denn diese kritischen Daten, die Volkswagen da identifiziert hat und die man quasi jetzt auf der Private Cloud hostet. Also das wird ja jetzt interessant sein zu sehen, weil wie gesagt, auch Produktionsdaten sind extrem kritisch für und extrem erfolgskritisch für Automobilhersteller, oder die Automotive Cloud, die Volkswagen vor ein paar Jahren ausgerufen hat. Ich glaube in Microsoft, wenn ich mich recht erinnere, wo es ums Fahrzeug geht. Auch da sind die Daten extrem wichtig und geschäftskritisch und wettbewerbsentscheidend. Ja. Also wird jetzt mal vielleicht unsere Aufgabe sein, das mal rauszufinden, wo jetzt diese Private Cloud am Ende des Tages auch eingesetzt wird, in welchem Umfang und ja, wie das dann jetzt weitergeht und ob sich mehrere OEMs jetzt diesem Vorbild auch anschließen und da stärker lokalisieren, was das Thema Cloud angeht.
Ich würde davon ausgehen, also ich würde vermuten, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren solche Meldungen häufiger hören, es in Gesprächen häufiger hören, wenn man nicht an vielen Stellen, klar, wir reden jetzt hier an der Stelle über Großkonzerne, die zu den größten der Welt gehören, dass die natürlich ihre sauberen Hausaufgaben in Sachen Cloud Computing und Daten an vielen Stellen natürlich auch schon gemacht haben und da schon einen Schritt weiter sind.
Ja.
Ja, vielleicht auch nicht immer unbedingt, aber...
Die einen so, die anderen so. Nein, aber absolut richtig. Und wir sehen ja auch, müssen dann mal schauen, ob sich dann auch kleinere dem anschließen. Aber ich glaube, es wird fragmentierter sein und es wird nicht mehr die eierlegende Wollmilchsau sein, was das Thema Cloud angeht. Und da wird sich noch einiges entwickeln. Und wir werden es hier im Podcast definitiv auch wieder diskutieren, wenn sich da wieder was getan hat.
Janik, war mal wieder ein härteres IT-Thema sozusagen. Haben wir schon...
Ja.
Länger nicht mehr mit klarem Digitalisierungsfokus gemacht. Aber dafür sind wir natürlich auch da.
Nee, klar, aber das ist eins der absoluten, ja, brandheißen Themen momentan. Neben Rüstung, wo wir es eingangs ja auch besprochen haben, werden wir sicherlich hier wieder auch an einiger Stelle wieder diskutieren.
Hat ja auch eine Art Verwandtheit.
Absolut.
Also, ne, kommt ja irgendwo aus der gleichen Ecke dessen, was gerade auf der Welt passiert.
Jo, absolut. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche mit dem nächsten brandheißen Thema wieder.
So sieht's aus. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.